Vortragsreihe Fachdidaktik kontrovers für uns und das freut uns sehr, wenn ich ins Publikum schaue, offenbar auch für viele von Ihnen. Es ist mittlerweile das 7. gemeinsame Semester, in dem wir uns Gedanken über Themen aus dem fachdidaktischen Kontext machen. Wir sind in dem Fall der Arbeitsbereich Fachdidaktik, Psychologie, Philosophie und die Tageszeitung Der Standard, konkret Konrad Paul Liesmann, Katharina Latzina und Bernhard Hemetsberger von der Universität Wien und ich, mein Name ist Lisa Nimmervoll, ich bin beim Standard Innenpolitik-Redakteurin und begleite diese Reihe jetzt schon seit 7 Semestern und es ist einfach wirklich toll, weil wir immer wieder spannende Interviewpartner bekommen. Ich habe mein Beweismaterial unter Anführungszeichen mit. Ich habe zuletzt das Interview mit Matthias Burchardt gemacht. Vielleicht haben das einige von Ihnen gelesen oder aber online. Viele kennen ihn wahrscheinlich schon, weil er zum zweiten Mal schon da ist und auch das zweite Interview ist auf eine extrem große Resonanz gestoßen, so für uns selber irgendwie überraschend. Ich habe heute noch einmal geschaut, das liegt mittlerweile bei 41.000 Zugriffen. Wenn ich es vergleiche mit der Budgetrede des Finanzministers heute, ist ja auch kein kleiner Anlassfall, der ist jetzt so irgendwo bei 25.000. Und vielleicht... Aber der Applaus geht auch an Sie, vielleicht haben ein paar von Ihnen zugegriffen und vielleicht ist ja das eine oder das andere Posting, also von den 476 Postings ja auch von jemandem hier im Hörsaal. Ja, in diesem Semester haben wir das Thema Leistung auf dem Programm, genauer genommen den Mythos Leistung mit Fragezeichen. Und ich habe mir gedacht, ich filettiere und seziere diesen Vortragstitel, so wie es Soziologinnen gern tun, um zu schauen, auf welche Spur man uns in diesem Semester locken möchte, weil da ist sicher kein Wort und kein Satzzeichen ohne Absicht gesetzt, so wie ich den Konrad Paul Liesmann kenne. Leistung. Was ist das? Als gelernte Österreicherinnen und Österreicher wissen wir, dass das ja in speziellen Fällen sogar zu einer ganz besonderen Form von Amnesie führen kann. Ich sage nur, wo war meine Leistung? Eine hierzulande ja fast schon legendäre Frage, die ich für Matthias Burchardt jetzt noch kurz auflösen oder erklären möchte, indem ich einfach das Protokoll vorlese, das diese Szene, wo war meine Leistung, verdeutlicht. Das ist ein kleines Sittenbild aus Österreich unter dem Übertitel Korruptionsverdacht. Ein Dialog der Kabarettisten dann als Vorlage diente und ihnen viel Arbeit oder, soll ich sagen, besser Leistung erspart hat. In den Hauptrollen der Lobbyist Walter Maischberger und sein Geschäftspartner Ernst Karl Blech. Pech für die beiden, dass die Polizei mitgehört hat. Glück für uns, dass wir sowas nachlesen können. Es geht um die Transaktion eines Gebäudes in der Nordbahnstraße im 9. Wiener Bezirk. Es wurde von der Telekom um 34,6 Millionen verkauft. Später ging es um knapp 50 Millionen an einen neuen Eigentümer. Und ein paar Leute haben dabei ziemlich gut verdient und irgendwann tauchte dann die Frage nach der Leistung auf. Und es gibt da einige Protokolle, die die Polizei eben mitgeschrieben hat und ich zitiere aus dem Protokoll 1, da ist dieser berühmte Satz drinnen. Und es spricht zuerst Herr Maischberger, der sagt, das heißt, ich war da. Blech? Jo. Maischberger? Na, aber was ist die Leistung? An wen? Weil die Rechnung habe ich an die POR gestellt. Blech? Die Leistung? Maischberger? Wo war meine Leistung? Blech? Deine Leistung war, dass du, ich bin jetzt völlig durcheinander wegen der anderen Geschichte vollkommen, weil ich habe das... Maischberger, ja, denk kurz nach, bitte. Blechberger, ja, Maischberger, und ruf mich dann nur mal an, und zwar, dass die Nordbergstraße, nicht Nordbahnstraße, und am besten sagst du mir auch in Tauer noch einmal einfach, dass du ein paar Stichworte machst, wenn sie mich morgen fragen. Weil das, wenn sie mich morgen fragen, die andere Geschichte, da habe ich keine einzige, kein einziges, da habe ich keine Antwort. In Ermangelung von Antworten, also da sieht man schon irgendwie das Thema Leistung, wer bewertet sie wie und wo, in Ermangelung von Antworten, beziehungsweise weil Auskunftspersonen wichtige vernehmungsunfähig waren, wurde das Verfahren der Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Wo war meine Leistung Causa dann im Herbst 2014 eingestellt. Wir aber wollen natürlich Antworten auf die Frage nach der Leistung. Und ich habe dann noch kurz dazu Google befragt und Wikipedia vertraut. Und da ist zu lesen, dass Leistung vom mittelhochdeutschen Leistunge kommt, was jetzt noch nicht wahnsinnig sinnstiftend oder erklärend ist. Im Wiktionary-Wörterbuch wird dann noch die etymologische Entwicklung erklärt. Von Leistunge zu Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch leisten im Sinne von, Zitat, etwas folgen, einer Pflicht nachkommen, ursprünglich einer Spur folgen. Und ganz allgemein bedeutet der Begriff Leistung demnach, Zitat, eine gezielte Handlung, die zu einem bestimmten Ergebnis bzw. der Lösung einer Aufgabe führt. Interessant ist dann natürlich auch die erste Hälfte unseres des Titels der Vortragsreihe, der Mythos. Woher kommt er? Wir haben die Wahl. Sowohl im Altgriechischen als auch im Lateinischen war er bekannt und meinte Laut, Wort, Rede, Erzählung, sagenhafte Geschichte, mehr und ist in seiner ursprünglichen Bedeutung eine Erzählung, mit der Menschen und Kulturen ihr Welt- und Selbstverständnis zum Ausdruck bringen. Mythen erheben einen Anspruch auf Geltung für die von ihnen behauptete Wahrheit. Da wir hier aber an der Universität sind, gehört der Zweifel zu unseren natürlichen Grundkompetenzen. Und darum haben wir dem Mythos ein Fragezeichen zur Seite gestellt. Schon die Vorsokratiker haben seit der griechischen Aufklärung den Wahrheitsanspruch des Mythos kritisiert. Für die Sophisten war der Mythos der Gegenspieler des Logos, der durch verstandesgemäße Beweise versucht, die Wahrheit seiner Behauptungen zu begründen. Mythos meint aber auch Personen, Dinge oder Ereignisse von hoher symbolischer Bedeutung oder auch einfach nur eine falsche Vorstellung oder Lüge. Und natürlich gibt es zum Thema Mythos auch eine Menge kluger Zitate von klugen Menschen. Ich habe stellvertretend Roland Barthes, den französischen Philosophen und Schriftsteller, mitgebracht. Der sagte einmal, der Mythos verbirgt nichts und stellt nichts zur Schau. Er deformiert. Der Mythos ist weder eine Lüge noch ein Geständnis. Er ist eine Abwandlung. Und dann habe ich Ihnen noch zwei andere Zitate mitgebracht, weil ich finde, die haben ja irgendwie einen schönen, schrägen Ton. Da wäre zum einen Oscar Wilde, der einmal meinte, Charakterlosigkeit ist ein Mythos, den biedere Individuen geschaffen haben, um damit die Faszination anderer Leute erklären zu können. Und zu guter Letzt Garry Kasparov, der ehemalige russische Schachweltmeister, hat folgenden Satz zu Protokoll gegeben, in jeder Biografie stehen Dinge, die niemals passiert sind. Die Menschen mögen Mythen. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie unseren Mythos Leistung mögen werden und wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem Vortrag von Matthias Burkhardt, den Ihnen aber Katharina Latziner noch ganz kurz vorstellen wird.
Dankeschön, Lisa Niemervoll, für die wunderbare Einführung. Ich muss Ihnen zuerst eine schlechte Nachricht übermitteln und versuche das so charmant als möglich zu tun. Wir haben ja jetzt den Hörsaal gewechselt, weil wir wieder mal übervoll sind und haben heute nur bis 18.30 Uhr Zeit, hier auszuharren. Das heißt, wir haben bis 18.30 Uhr Zeit, dem Vortrag von Matthias Burkhardt zu lauschen und gemeinsam zu diskutieren. Da ich die Situation so einschätze, dass Sie ein großes Interesse daran haben, auch mit Matthias Burkhardt zu diskutieren, werde ich jetzt die Vorstellung von Kollegen Burkhardt sozusagen in einem sehr, sehr kurzen Staccato machen, um möglichst viel Zeit zu sparen. Matthias Burkhardt hat Germanistik, Philosophie und Pädagogik studiert. Er arbeitet jetzt in Köln am Institut für Bildungsphilosophie, beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Bildungstheorie, mit Bildungspolitik, mit phänomenologischer Pädagogik und Anthropologie. Er ist Vertreter der Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Bildung und Wissen, eine Gesellschaft, die sich sehr kritisch unter anderem auch mit Bildungsreformen auseinandersetzt. 2009 hat Matthias Burkhardt die Kölner Erklärung zum Selbstverständnis der Universität mitinitiiert. Eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Erklärung, die reflektiert hat, welche Rolle Universität und universitäre Lehre und Leben und Inhalte eigentlich haben sollten, die sich auch sehr kritisch mit den damaligen Reformen auseinandergesetzt hat. Matthias Burkhardt ist einer breiteren Öffentlichkeit auch hier in Österreich bekannt als ein sehr elaborierter Kritiker der Bildungsreformen, vor allem der, die im Namen von Pisa und Bologna durchgeführt worden sind. Er hat sehr, sehr viel veröffentlicht, sehr viel publiziert. Sie können, das ist vielleicht ein kleiner Tipp, einige seiner Publikationen sehr, sehr gut im Internet finden und das kostenfrei. Das ist die gute Nachricht. Ich möchte drei Sachen herausgreifen. 2012 erschien Hintergründe der Kompetenzdoktrin. wo es um den Kompetenzbegriff ging, 2013 Bildung oder Selbstregulation und ebenfalls 2013 eine, finde ich, sehr bemerkenswerte Publikation, Liebesgrüße aus Gütersloh, demokratietheoretische Reflexionen. Das ist eine kritische Auseinandersetzung mit der Bertelsmann Stiftung, einem großen internationalen Medienkonzern mit Stammsitz in Gütersloh. Das war es auch schon. Das ist meine sehr, sehr kurze Vorstellung gewesen. Sie können natürlich nähere Informationen dem Internet und Google entnehmen. Ich mag lieber ein bisschen länger mit Ihnen gemeinsam diskutieren. Freue mich, Matthias Burchardt, auf deinen Vortrag.
Ja, ich bin Gänsehaut. Ja. Herzlich willkommen, danke für die Einladung, für die charmante und fachlich präzise Vorstellung. Ich rede hoffentlich laut genug, dass Sie mich ganz hinten verstehen. Ich überspiele jetzt im Grunde meine eigene Sorge, dass mein Manuskript zu lang ist und dass wir hinterher nicht genug Zeit haben zum Diskutieren. Deshalb, Katharina, gib mir ein Zeichen nach einer halben Stunde, denn ich denke, das sollte sich auch lohnen, dass Sie hergekommen sind, damit wir ins Gespräch kommen. Ich möchte zwei Vorbemerkungen machen. Ich werde etwas Unanständiges tun. Ich werde pädagogisch über Schule sprechen und anthropologisch über den Menschen. Das ist in unserem Fach ein Tabu. Wir sprechen soziologisch, psychologisch oder ökonomisch. Ich probiere es mal auf die pädagogische Art. Und ich werde versuchen, ein paar verrufene Begriffe und Ausdrücke wieder der pädagogischen Debatte zuzuführen, unter anderem den Leistungsbegriff, den Begriff des Gehorsams und den der Autorität. Das ist so der Spannungsbogen bis zum letzten Teil. Ich weiß, dass nicht nur akademische Hörer hier sind, sondern auch Menschen aus der Praxis. Für die habe ich ein paar politische Überlegungen und schulpraktische Enthüllungen eingebaut. Ich hoffe, dass ich dafür auch noch genug Zeit habe und hoffe, dass ich alle Interessen hier einigermaßen befriedigen kann. Ja, Lisa Nimmervoll, wie beim letzten Mal auch schon brillant. Vieles kann ich mir jetzt auch schon sparen zum Mythos Leistung. Mir ist aufgefallen, es gibt zwei Tendenzen. Es gibt die Glorifizierung von Leistung und es gibt die Dämonisierung von Leistung. Das wäre meine Übersetzung dieses Mythos-Thema. Wir haben ja auch liberale Parteien in Deutschland und die sagen, Leistung muss sich wieder lohnen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und damit kann man auch erklären, wie soziale Ungleichheit entsteht. Die einen, die haben halt nichts geleistet und deshalb geht es ihnen zu Recht schlecht. Und die anderen, die leisten unglaublich viel und deshalb müssen die auch gar nicht mehr arbeiten, sondern lassen ihr Geld für sich arbeiten. Das wäre so Glorifizierung von Leistung und wer nicht leistet, der ist selber schuld. Und das fängt schon im Kindergarten an mit dem Chinesischkurs. Dämonisierung von Leistung ist sozusagen nur die andere Seite derselben Medaille. Das sind Pädagogen, die sagen, es geht nicht um Leistung, sondern um die Bedürfnisse des Kindes. Das Kind ist heilig, Leistungsansprüche beschädigen es irgendwie. Leistungsansprüche sind autoritär, wird dann gesagt, und entstammen der schwarzen Pädagogik. Und das ist was ganz Böses, vom Kind was zu verlangen. Leistung, wird weiter gesagt, ist Ausdruck einer repressiven Gesellschaft, die den Einzelnen an seiner Entfaltung hemmt, die ihre Kinder normieren will, selektieren und in verschiedene Bereiche segregieren möchte. Weiterhin wird gesagt, und das ist auch Teil der Dämonisierung, dass das Leistungsprinzip ein Machtinstrument sei zur Verteidigung von gesellschaftlichen Privilegien. Es dient also sozusagen der Sozialchancenverteilung und grenzt systematisch Menschen aus. Die Lösung gegen die Dämonisierung der Leistung besteht darin, dass man eine Pädagogik vom Kinde aus apostrophiert, eine Auflösung des dreigliedrigen Schulsystems, die Ganztagsschule, Inklusion, freie Selbstentfaltung des Kindes, Homeschooling und am besten das Freilernen. Das sind so Gedanken, dass man sagt, hier sind wir selber der Herr über das, was mit unserem Kind passiert. Die Potenzialentfaltung wird durch keine Institution gehemmt. Auf den ersten Blick liegen diese Positionen sehr weit auseinander, unversöhnlich und auch systematisch eigentlich nicht miteinander ins Gespräch zu bringen. Nach meiner Einschätzung haben sie etwas gemeinsam, nämlich erstens eine theoretische Unbestimmtheit des zugrunde liegenden Leistungsbegriffs, der bleibt offen. Und zweitens konvergieren sie politisch in dem Vorhaben, den Leistungsbegriff aus der Schule von verschiedener Seite zu unterminieren. Es gibt von beiden Seiten, das werde ich gleich zeigen, Angriffe auf ein schulisch-pädagogisch sinnvolles Leistungsprinzip. Und insofern arbeiten die fast Hand in Hand, die Erleichterungspädagogen und die Leistungsapologeten. Beide wirken mit an der öffentlichen Delegitimierung schulischer Leistungsansprüche und untergraben damit eine wesentliche Voraussetzung für Lernen, Erziehung und Bildung. So meine These. Das Dritte, und da möchte ich jetzt weiterführen, was die beiden gemeinsam haben, ist, dass sie mit irgendwas auch sogar recht haben. Ja? Die machen nämlich zutreffende Beobachtungen von Phänomenen, die aber erstmal pädagogisch gewertet werden müssen, bevor sie ideologisch entsprechend eingefärbt werden. Ich möchte jetzt mit Phänomenen beginnen, um zu unterfüttern, was jetzt gemeint ist mit Erleichterungspädagogik oder Leistungsdruck. Die These, Schule, gerade in den neuen methodischen Formen, stellt eine Überforderung der Kinder dar, aber gleichzeitig auch eine Unterforderung. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus Baden-Württemberg geben. Hier kann ich offen sprechen, wir sind ja nicht in Deutschland. Da versucht man, eine neue Schulform zu etablieren, die sogenannte Gemeinschaftsschule. Ich weiß nicht, ob die ihrer neuen Mittelschule irgendwie ähnelt, mag sein. Und die wird mit ganz vielen sozialen Hoffnungen aufgeladen und soll realisiert werden über das Prinzip der selbstregulierten neuen Lernkultur, wo jeder Schüler also für sich selber arbeiten soll. Es gab ein Gutachten, das die befürwortenden Forscher geschrieben haben, das eigentlich geheim bleiben sollte. Es ist mir zugespielt worden und ich möchte für Sie ein bisschen daraus zitieren. Sie werden mich nicht verpetzen. Die schulische Situation besteht darin, ich habe eine sehr heterogene Gruppe, das heißt also ganz viele Leistungsniveaus, Leistungsbereitschaften und Leistungsfähigkeiten. Und jedem Niveau soll ein Lernpaket zugeordnet werden, das die Schüler abarbeiten sollen in einer bestimmten Frist, um dann entsprechend individualisiert Lernfortschritte zu machen. Das Ergebnis oder der Befund dieser Untersuchung war, dass durch diese selbstorganisierten Lernformen die aktive Lernzeit der Kinder vergleichsweise gering war, vor allem wenn man es vergleicht mit dem klassischen Klassenunterricht. Weiterhin wird festgestellt, dass das Ausmaß an Störungen sehr hoch ist. Und was wirklich erschreckend ist, dass es den Lehrern, die selber überfordert sind, nicht gelingt, die Leistungen der Schüler inhaltlich zu würdigen. Fehler, die in diesen Lernpaketen entstehen, werden nicht bemerkt, geschweige denn korrigiert. Ich zitiere wörtlich: Nach Durchsicht bereits bewerteter Lernpakete zeigte sich überdies, dass häufig trotz zahlreicher Fehler und Mängel nahezu keine Korrekturzeichen zu finden waren. Weiterhin ist es unklar, nach welchen Maßstäben die Lehrkräfte fachliche, inhaltliche Qualität der Schülerprodukte und damit das jeweilige Leistungsvermögen einschätzen. Weiter das Gutachten. So laufe das Verfahren der Leistungsmessung Gefahr, mehrheitlich die Arbeitsgeschwindigkeit anstelle des Komplexitätsniveaus konkreter kognitiver Operationen zu messen. Was deutlich wird, hier sind auch Lehrer überfordert, weil diese Individualisierung natürlich dazu führt, dass man 4 Unterrichte mindestens parallel machen muss wegen der verschiedenen Niveaus. Und durch die organisatorischen Aufgaben ist eigentlich eine inhaltliche Auseinandersetzung kaum noch möglich, bei gleichzeitiger Überforderung in selbstorganisatorischer Arbeit seitens der Schüler, wo man sich fragt, kommen die noch mit der Sache in Kontakt oder arbeiten die vor allem strategisch jetzt an Paketen? Der dritte Befund des Gutachtens: Vielen Schülern fehle es an der Selbstregulationskompetenz, und zwar in Hinblick auf die Einhaltung eingeführter Regeln und Umgangsformen, aber auch bezüglich der eigenen Arbeitsorganisation und Überwachung. Das sind natürlich Folgen einer Auflösung des Klassenverbandes, einer Individualisierung des Lernens und auch einem Zurückfahren erzieherischer, disziplinierender Tätigkeit. Nämlich die Aufgaben, die eigentlich dem Lehrer zustehen, einen Inhalt zu erschließen, methodische Aufbereitung vorzunehmen, didaktische Reflexionen anzustellen, werden hier an das Material und an den Schüler delegiert. Das heißt, der muss nicht nur eine Sache erschließen, erarbeiten, sondern er muss auch noch die Erarbeitung selber übernehmen. Das heißt, Belastung und Überforderung der Schüler, diese vorgeworfene mangelnde Selbstorganisationskompetenz, resultiert nicht aus der Sache. Die haben kein Problem damit, rechnen zu lernen, sondern sie haben ein Problem damit, die Selbstorganisation des Rechnenlernens zu übernehmen, zumal sie an Methodenmonotonie leiden. Ja, das ist ja genau der Punkt, dass man sagt, die böse alte Schule, die hatte immer nur vermeintlich den Frontalunterricht und hier wird jetzt selbstorganisiert gelernt und das wäre individuell und variabler, ist es de facto aber nicht, weil sie eben genau aus dieser Selbstregulationsschiene gar nicht mehr rauskommen. Folgerung also: tatsächlich gibt es Überforderung durch Schule, die nicht an den Inhalten oder an dem pädagogischen Programm, nicht an den Inhalten, sondern am pädagogischen Programm liegen. Meine These wäre also quantitative Überforderung, qualitative Unterforderung. Es gilt meines Erachtens übrigens auch für Bachelor- und Masterstudiengänge an den Universitäten. Da haben wir auch quantitativ sehr viel Zeit, die aufgewendet werden muss, um Credit Points zu kriegen. Die Inhalte, zumindest in Köln, sind dabei gar nicht mehr so wichtig, weil ich sehe, dass ich ein Zeitquantum erfüllen kann. Und das ist organisatorisch schwer hinzukriegen. Studenten von heute sind sehr erschöpft aufgrund dieser Umstände, sind aber nicht unbedingt fachlich besser als die Studenten noch vor 20 oder 30 Jahren. Und insofern, wenn man jetzt solche Aspekte sieht, kann man sagen, ja, hier breitet sich etwas aus. Die Sorge von Eltern ist berechtigt, wenn man sagt, mein Kind ist gestresst. Es ist gestresst, weil das Pädagogische sich in die Lebenszeit des Kindes frisst. Frühkindliche Bildung, am besten direkt aus dem Mutterleib in irgendeinen Chinesischkurs. Die Zeit des Kindes wird aber auch über den Tag sehr in Anspruch genommen. Verganztagung ist so ein Stichwort. Ja, das wächst raus, das mag für eine einzelne Lebenssituation oder für Kinder was Gutes zu sein. In der Fläche stirbt natürlich außerschulische Bildungsmöglichkeit damit ab. Und auch mal sowas wie Gammeln oder Träumen oder gerade diese unproduktiven Momente fehlen dem Kind damit. Und insofern haben wir hier ein Phänomen, das tatsächlich Eltern mit Grundsorge macht und dann auch eine Plausibilität schafft dafür zu sagen, oh, die sind überfordert, wir müssen erleichtern. Was ich besonders zynisch finde, ich hoffe, ich trete jetzt keinem Lehrer auf die Füße, ist, wenn man dann so sagt, also im Hinblick auf artgerechte Kinderhaltung, im Ganztag sollte man zumindest darauf achten, dass man eine Rhythmisierung hat, den Wechsel von Entspannung und Anspannung, sagt man das bei Ihnen auch? Nee, sonst würden Sie jetzt lachen. Bei uns ist so, ja, bewegter Unterricht, ja, also mein Kind macht Geschichtsunterricht, meine Tochter, und muss dann durch die Klasse rennen und sich vorstellen, dass sie einen Hund ins Hosenbein beißt und den muss sie abschütteln, während sie sich mit dem alten Rom beschäftigt, ja. Bewegter Unterricht, Infantilisierung inklusive oder aktive Pause. Das sind dann so Lösungen. Was ich damit sagen wollte, ist, dass natürlich zu Recht ein Eindruck von Überforderung entsteht, wo man aber genau fragen muss, was überfordert denn da eigentlich? Und ist es durch inhaltliche Erleichterung eigentlich irgendwas besser? Oder wird damit das Problem möglicherweise nur verschärft? Jetzt gibt es aber auch die Kritiker der Kuschelpädagogik und die haben in gewisser Weise auch recht. Ich glaube, hier ist eine Gelegenheit zu kürzen, was ich bedauerlich finde, weil ich so schöne Phänomene gesammelt habe. Erleichterungstendenzen. Ich lese die einfach mal runter. Vorbemerkung zum Thema Erleichterung. Rousseau hat schon im Emil darauf hingewiesen, dass man Kindern zu Tyrannen macht, wenn man ihnen Arbeit abnimmt. Also wenn das Kind die Hand ausstreckt, dann weiß der Erwachsene, das will das haben. Und wenn man es ihm dann bringt, lernt das Kind nicht, sich Sachen zu holen, sondern Erwachsene herumzukommandieren. Und insofern ist eigentlich der Gedanke, dass eine zumutbare Hürde Menschen stark macht, pädagogisch gar nicht mal der schlechteste. Erleichterung. Politische Veränderung des Sitzenbleibens. Gibt es das in Österreich auch? Bei uns gibt es Commit-Schulen. Jeder, der auf zwei Beinen am ersten Schultag da ist, kriegt auch sein Zertifikat. Ist so. Lesen durch Schreiben, das kennen Sie auch, dass man so eine Anlauttabelle hat, jeder schreibt, wie er will. Es gibt keine Fehler mehr, sondern nur noch Privatschreibungen. Am Ende versuchen dann Lehrer das wieder einzufangen. Das ist gut, die Lehrer sind immer besser als die Programme. Bitte das jetzt nicht persönlich nehmen. Plakate und PowerPoint statt diskursiver Entfaltung, auch an der Universität. Mindmaps, kennen Sie auch, dass man so Züge macht. Ich habe hospitiert im Unterricht, die Lehrerin erklärte, Mindmaps wären deshalb so praktisch, weil das Gehirn ja auch so neuronal vernetzt aufgebaut sei. Ja? Das ist so, als würde man sagen, rothaarige Menschen müssen viel Paprika essen. Ja? Und als gäbe es so eine ganz alte Analogia Entis, die da irgendwie pädagogisch zum Argument gemacht wird. Wenn überhaupt dann eine Strukturskizze die systematische Bezüge macht, also bei den Mindmaps meiner Studenten, da verstehe ich nichts, aber ich verstehe, warum die so komische Klausuren schreiben. Visualisierung, Neurodidaktik, das kennen Sie auch, dass man versucht, so die Strategien der Werbung aufs Pädagogische zu übertragen, damit das Gehirn möglichst leicht durch Bilder und immer nur vier Punkte und so weiter. Ich habe immer gefragt, wo ist der Unterschied von Bildung und Marketing in dem Zusammenhang? Druckschrift und keine Handschrift mehr. Dann zieldifferentes Unterrichten ist für mich auch so eine Tendenz, dass man sagt, ja, also der eine, der lernt jetzt Quantenphysik und der andere, der lernt die richtige Stifthaltung. Ist auch problematisch, warum nicht erstmal allen alles zutrauen, pädagogischer Optimismus. die ganze Kompetenzorientierung, die PISA-Aufgabenformat. Ich glaube, Sie können selber die Liste, ja, jeder noch ein paar Punkte hintersetzen. Was ich besonders gruselig finde, und das sind so Phänomene wie einfache oder leichte Sprache oder den Verein 20.1, wenn Ihnen das was sagt. Damit wir uns da nicht missverstehen. Muss ich erklären, genau. Trinke ich mal einen Schluck? Das beginnt eigentlich immer mit ganz guten Überlegungen. Etwa Informationsbroschüren der Bundeszentrale für gesundheitliche Bildung in Deutschland oder gesundheitliche Aufklärung möchten, sagen wir mal, Hinweise zum verantwortungsvollen Umgang mit Sexualität auch Menschen zugänglich machen, die keine langen Texte lesen können. Und deshalb formuliert man das sehr, sehr schlicht und hilft damit, also man nennt es dann barrierefreies Sprechen, hilft möglicherweise auch Menschen damit, die normalerweise keinen Zugang zu komplexen Sachdarstellungen haben. 20.1 ist ein Verein, der sich daran abarbeitet, dass die sprachliche Darstellung von mathematischen Zahlen der Folge der mathematischen Darstellung nicht entspricht. Also 21, da muss ich erst die 1 sagen und dann die 20. Oder im Französischen 80. Das sind ja ganz komische Konstruktionen. Und die versuchen jetzt eine Angleichung von Zahlensymbolen und Sprache vorzunehmen, indem sie die Sprache verändern. Es gibt tatsächlich Vorschläge, wie das harmonisiert werden soll. Das ist gut und schön, wenn man das als Barriereabbau betreibt, aber etwa die Wahlunterlagen in der Stadt Bremen wurden für alle Menschen in leichter Sprache verschickt. Sie können sich das mal im Netz angucken, das ist erschreckend. Man bekommt wirklich, ja, oder gucken Sie sich mal Parteiprogramme der Politik an, das ist großartig. Ich weiß nicht, gibt es das in Österreich auch? Ja. In einfacher Sprache, die wird dann auf einmal sehr, sehr ehrlich. Ja, das ist, da kann man nicht mehr viel verstecken.
Von der ÖVP gibt es das, ne? Ja. Das habe ich gelesen.
Ja. Also, oder, ne, was ist daran das Problem? Wir kennen aus der Pädagogik das Prinzip der didaktischen Reduktion. Da gibt es etwas sehr Kompliziertes. Und da gibt es den kleinen Menschen. Und wir können jetzt nicht die Quantenphysik dem Erstklässler nahelegen, aber wir können es in gewisser Weise reduzieren und müssen aber immer dabei aufpassen, dass wir die Komplexität nicht verhindern, dadurch, dass wir es zu einfach und zu falsch machen. Das heißt, es muss immer wieder Komplexionsmöglichkeiten geben, die aus dieser Reduktion heraus zurückführen in die kulturelle Komplexität. Was mit 20.1 und der einfachen Sprache aber passiert, ist genau das Gegenteil. Es ist nicht die didaktische Reduktion, sondern die kulturelle Reduktion. Hier wird die Wirklichkeit reduziert, um einfacher zugänglich zu sein für Menschen. Also das heißt, man lässt nicht die Menschen wachsen, sondern die Kultur schrumpfen. Ich warte noch auf den Tag, an dem an der Universität zu Köln, ich glaube, der ist gar nicht fern, gefordert wird, dass Habilitationen in einfacher Sprache zu schreiben seien, damit wir Inklusivität auch an der Universität realisieren können. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Nochmal, es ist kein Einwand gegen eine bestimmte Textsorte, sondern es ist die Tendenz einer Kulturreduktion, die dabei sichtbar wird. Denn das vermeintliche Entgegenkommen zu bestimmten Minderheiten hat hier den Charakter von Diskriminierung. Man könnte ja auch sagen, passt mal auf, durch Pädagogik bringe ich dich dahin, dass du den komplizierten Text lesen kannst. Ich traue dir zu, dass du trotz verschiedener Schreibung in der Lage bist, das Zahlensystem zu verstehen. Das wäre Pädagogik, die Ermächtigung ausmacht. Und hier haben wir sozusagen eine bewusste Reduktion von Bildung im Namen von Vereinfachung. Und weiterhin, das finde ich besonders spannend, die einfache Sprache tut ja so, als wären dadurch keine hermeneutischen Probleme mehr gegeben, wenn man es ganz schlicht formuliert. Diese Verfasser haben relativ wenig Ahnung von Sprache, wie Sprachwissenschaftler herausgearbeitet haben, denn die hermeneutischen Probleme treten gerade durch die Vereinfachung auf. Komplexität in Sprache dient dazu, mehr Eindeutigkeit herzustellen, und diese vermeintlich einfachen Sätze sind schließlich sehr, sehr vieldeutig und halten diese Menschen für unmündig. Zusammengefasst, Menschen, die sich an mangelnder Leistung erzürnen, haben ein gewisses Recht angesichts dieser Erleichterungstendenzen. Menschen, die über Überforderung in der Schule sprechen, haben auch Recht, weil wir hier eine Expansion von ganz viel parapädagogischen Tätigkeiten haben, die auf den Schüler abgewälzt werden, die aber wenig zu seiner Bildung und zu seinem Lernen beitragen. Auflösen möchte ich das Ganze mit einem Blick eigentlich auf den Leistungsbegriff, der dahinter steckt. Um dann einen Leistungsbegriff zu formulieren, der meines Erachtens pädagogisch bedenkenswert wäre, der hat den Charakter eines Vorschlags und wird eher thesenhaft hier vorgetragen. Insbesondere die Bildungsreformen der letzten Jahre operieren mit einem Leistungsbegriff, den ich für problematisch halte, weil er nämlich Modellanleihen macht in der Physik und auch in der Ökonomie. Das Tertium für diese Anleihen, also das sozusagen die gemeinsame Hinsicht, ist der Aspekt der Arbeit. In der Physik ist Leistung der Energieumsatz pro Zeit. Anschaulich gesprochen, wenn ich einen Tour de France-Fahrer habe, Jan Ulrich, ist mir jetzt eingefallen, und den setze ich auf so ein Ergometer, Sie kennen dieses Trainingsfahrrad, und der kurbelt da kräftig, dann kann ich gucken, eine Wattzahl, und weiß dann, welche Leistung er zu bringen in der Lage ist. Oder ich setze Lance Armstrong drauf, und der bringt dann mehr Leistung. Ich glaube, dass diese Vorstellung von Leistung vielfach, insbesondere im PISA-Regime, in der empirischen Bildungsforschung, Modellpate gestanden hat. Denn was leistet dieser physikalische Leistungsbegriff? Zum einen eine Vergleichbarkeit. Ich kann genau sehen, was leistet der eine, was leistet der andere. Er leistet weiterhin, dass ich eine Beziehung herstellen kann zwischen dem Input und dem Output. Ich kann also sehen, hilft es irgendwie Möhrensuppe zu essen oder doch lieber Dopingpräparat zu nehmen, was steigert die Leistung entsprechend mehr. Analog dazu funktioniert meines Erachtens jetzt das Leistungsmodell der Bildungspolitik und der empirischen Bildungsforschung. Insbesondere ist man hier getrieben von einem Steuerungsphantasma, also von der Vorstellung, dass man Bildung genauso steuern und optimieren kann wie die Wattleistung eines Tour de France-Fahrers auf seinem Trainingsrad. Sie kennen alle diese Phänomene, internationale Leistungsvergleiche. Was können Österreichs Schülerinnen und Schülern im Vergleich zu den finnischen und so weiter und so weiter. Also man baut so ein pädagogisches Ergometer in jedes Klassenzimmer, PISA-Test, Leistungsvergleiche, und dann hat man vermeintlich Aufschluss über die pädagogische Wirklichkeit, über die Wirksamkeit der pädagogischen Maßnahmen, über die Qualität der neuen Menschen. Das Ganze hätte ja was für sich, wenn das stimmen würde. Denn dann könnte man etwa die Leistungsdiagnostik, etwa eine Klassenarbeit, nicht nur dazu nutzen zu sagen, hör mal, du bringst so und so viel Watt auf dein Kompetenzergometer, sondern man könnte auch sagen, welcher Lehrer kriegt denn am meisten Watt in seiner Klasse zustande? Oder mit welchen Maßnahmen lässt sich noch mehr aus den Schülern rauskitzeln? Also es hat eine technokratische Verführungsqualität, dieser Leistungsbegriff, der das möglicherweise für Bildungspolitiker und für Forscher attraktiv werden lässt. Man kann Rankings einführen, ne? Man kann die entsprechend miteinander gewichten. Das wäre die eine Komponente. Zur Widerlegung komme ich gleich, ne? Modellanleihe war jetzt hier die physikalische. Ich glaube, es gibt aber auch noch eine ökonomische oder ökonomistische Übersetzung dieses Leistungsmodells. Da, wo es nämlich nicht mehr nur um Effektivität geht, also wie viel Watt kommen am Ende raus, sondern um Effizienz. Wie kriege ich denn möglichst günstig eine hohe Wattzahl auf das Kompetenzergometer? Das führt dazu, die Einführung des Effizienzkriteriums übrigens, ne? Es gibt ja Studien, die sagen, also wir kriegen die PISA-Ergebnisse auch mit sehr viel weniger Aufwand hin, ja, also größere Klassen, schlechter bezahlte Lehrer, weil es geht ja nur um diese gemessenen Ergebnisse, dass man sagen kann, wir können sehr gut einsparen im Bildungswesen. Dadurch wird es effizienter, das ist ein Qualitätskriterium.